Deutschlandfunk. Tag für Tag. In seiner Abschlusspredigt zum Evangelischen Kirchentag hielt Quinton Caesar, Pastor in Ostfriesland und Aktivist gegen Rassismus, der Evangelischen Kirche den Spiegel vor. Sie sei kein sicherer Ort für nicht-weiße Menschen, für Queere, für Menschen mit Behinderungen und das, obwohl sich diese Kirche für vielfältig hält. Er ergriff Partei für die Diskriminierten und Übersehenen und in diesem Zusammenhang fiel der Satz »Gott ist queer«. Quinton Caesar bekam viel Jubel auf dem Nürnberger Platz und in digitalen Räumen, aber er wurde auch die Zielscheibe von Hass. In einem Interview im Deutschlandfunk sagte er vorige Woche, ihn habe überrascht, dass gerade dieser Satz eine solche Wirkung erziele. Er setze auf die Liebe, nicht auf den Hass. Das Interview mit Quinton Caesar hat den früheren ZDF-Chefredakteur, den Journalisten Peter Frey, dazu veranlasst, uns zu schreiben, ob ein Wort wie queer nicht zur Polarisierung der Gesellschaft beitrage, fragte er in seiner Mail. Dazu wiederum habe ich viele Fragen. Gestern haben Peter Frey und ich über das Diskursklima gesprochen. Ich habe ihn zunächst gebeten, zu beschreiben, was da nach der Predigt kommunikativ passiert ist.
Also mich hat beeindruckt, dass es diesen Riesenapplaus gab. Das war ja ein eindeutiges Zeichen des Kirchentags, der Zustimmung. Vielleicht auch ein Zeichen der Getroffenheit. Man muss ja sagen, dass die Kirche, die Kirchen, die katholische mindestens so wie die evangelische, natürlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch ein Instrument waren und ein Ort der Queerfeindlichkeit, der Ablehnung von Homosexuellen. Da gibt es ja erst in den allerletzten Monaten eine Wende, wenn man das so bezeichnen will und Hoffnung hat. Und insofern war es vielleicht auch ein Stück ein Befreiungsschrei sozusagen, der da laut wurde. Kommunikativ ist natürlich auch passiert, das, worüber Sie gesprochen haben, nämlich eine ungeheure Welle der Ablehnung und des Hasses. Eine, wie ich meine, vollkommen unakzeptable Welle. Aber das steht ja leider für das, was wir in unserer Gesellschaft erleben, nämlich eine strikte Polarisierung und auch, dass man in den unterschiedlichen Räumen ja die Fähigkeit verlernt, miteinander zu sprechen.
Eigentlich ist es doch eine angemessene Reaktion zu sagen, hört auf mit dem Hass. Ist das kommunikativ auch effektiv?
Absolut. Ich finde schon, dass man ganz klar machen muss, sozusagen, wo die Grenzen verlaufen und Gewaltandrohungen, Drohungen jeder Art, Hassbekundungen, andere Menschen einfach klein zu machen. Das geht überhaupt nicht, um mal die Kanzlerin zu zitieren. Mich berührt aber auch die Frage, inwieweit durch bestimmte Formulierungen und Zuspitzungen auch Reaktionen sozusagen provoziert werden. Und das, glaube ich, kann man auch sagen. Diese Predigt hatte etwas Befreiendes für denjenigen, der gesprochen hat, für die Menschen, die er hinter sich hatte. Ich fand eindrucksvoll, dass ja betont wurde, das sei auch in einem Kollektiv entstanden. Es war sicher befreiend für den Kirchentag und für die protestantische Kirche, wie sie sich in Nürnberg versammelt hatte. Aber es war natürlich auch eine Provokation für all diejenigen, die mit dieser Hauptthese, Gott ist queer, nicht mitgehen konnten. Und ich finde, über diese Provokation muss man auch sprechen dürfen.
Ja, der, auf den sich die evangelische Kirche oder auf den sich das Christentum beruft, der hat sich nun auch nicht eines diplomatischen Sprechs bedient. Also kann wirklich die Provokation ein Anlass dafür sein, so einen Hass, also so auszuticken, so ein Hass loswerden zu wollen?
Nein, überhaupt nicht. Und es ist ganz klar, dass hier Grenzen überschritten werden worden sind und ja auch im Dialog immer wieder überschritten werden, bei anderen Protagonisten, bei anderen Themen. Und natürlich ist das einfach nicht akzeptabel. Die Frage ist aber, ob wir jetzt in dem kommunikativen Prozess dabei stehen bleiben und sagen, wer sich so verhält, mit dem setzen wir uns überhaupt nicht mehr auseinander. Oder ob wir, nachdem wir klar gemacht haben, wir lehnen diesen Ausbruch von Hass einfach ab, trotzdem es nochmal betrachten und fragen, was ist eigentlich mit Menschen, die diesen Satz nicht mitgehen können, Gott ist queer, die eine andere Vorstellung von Gott haben, die sich vielleicht an das alte Bild halten, du sollst dir kein Bildnis machen von Gott. Die gibt's eben auch.
Und aber das kann ich ja sagen. Ich kann ja sagen, ich bin damit nicht einverstanden, ich kritisiere das, ich habe Argumente, mir wird da Gott vermenschlicht, all das kann ich ja sagen.
Ja, und ich gehöre auch nicht zu denen, die sagen, man wird doch etwas nicht sagen dürfen. Nein, man kann das alles sagen. Wir sprechen ja auch darüber. Ich hatte nur das Gefühl, dass bei dem Sprechenden, bei dem Predigenden sozusagen diese Dimension, was bedeutet es eigentlich für Menschen, die diesen Satz nicht so aus vollem Herzen mitsprechen können, vielleicht nicht genug bedacht worden ist. Es war ja auch auf diesen Effekt hin sozusagen formuliert worden. Und ich glaube, wir stehen alle vor der Frage, ob wir unsere richtigen Botschaften, ich will das nochmal ausdrücklich sagen, die Botschaft war richtig und ich hätte auf dem Platz wahrscheinlich auch gejubelt oder zugestimmt jedenfalls, in welcher Weise wir sie anbieten. Und ich glaube, es gehört schon auch intellektuell, aber auch emotional sozusagen eine Anstrengung dazu, auch diejenigen, für die das fremd ist, ich will jetzt auch gar nicht von Ablehnung sprechen, für die das fremd ist, mitzunehmen und sie sozusagen einzuladen, in diesen neuen Diskursraum mitzubetreten.
Und sie stört am Wort queer, dass es ein Wort ist, das mindestens Befremden, wenn nicht sogar Ablehnung auslöst durch all die Verwendungen, die es vorher schon gefunden hat.
Mich stört das Wort queer überhaupt nicht. Ich verstehe es so, ohne hier ein Experte zu sein. Ich bin kein Wissenschaftler, ich habe mich damit nicht wissenschaftlich auseinandergesetzt. Aber es ist offenbar ja die Begrifflichkeit, hinter der sich viele diverse Menschen versammeln können, um ihrer Existenz, ihrer Identität, ich sag mal endlich, einen Ausdruck zu geben, hinter dem sie sich versammeln. Und insofern finde ich, muss man das und kann man das und akzeptiere ich das ganz bestimmt und werde es mir sprechend auch zu eigen machen. Aber ich finde, man darf auch nicht naiv sein, sondern man muss schon erkennen, dass in der zugespitzten Gender-Debatte, die wir im Moment erleben, queer der radikalste Begriff ist, der hier ausgewählt wurde, eben in einer provozierenden Form, in einer, ich will mal sagen, fast triumphierenden Form. Und man muss sich doch auch die Frage stellen, was ist eigentlich mit denen, die es nicht verstehen oder die es sogar ablehnen?
Und was ist dann mit denen? Also wie würden Sie, wenn Sie die Botschaft rüberbringen wollen, sprechen? Ohne das Wort queer zu verwenden?
Nein, nein, ich finde, das Wort queer muss verwendet werden. Ich bin nicht dagegen, dieses Wort zu verwenden. Nochmal, nur Gott ist queer ist natürlich eine vereinnahmende Formel, die ja ein bisschen auch für sich in Anspruch nimmt, einzigartig zu sein. Und ich frage mich eigentlich, was ist mit anderen Gottesbildern, mit herkömmlicheren Gottesbildern? Also ich kann nur sagen, für mich ist Gott in erster Linie derjenige, von dem ich mir kein Bildnis machen kann und soll, von dem ich aber hoffe und glaube, dass er jeden von uns, queere Menschen und nicht queere Menschen, jetzt kann ich die ganzen Kategorien aufzählen, bis hin zum Fischer am Amazonas, der davon vielleicht noch nie gehört hat, annimmt, so wie sie sind. Das ist für mich, steht im Mittelpunkt der Botschaft. Und ich habe in diesem Gespräch etwas Ausschließendes gespürt und nicht etwas Einschließendes. Und ich finde, wir alle, das betrifft nicht nur die Kirchen, das betrifft auch die Medien, das betrifft auch die Kunst, haben die Verantwortung, in diesen aufgeladenen, polarisierenden, trennenden Zeiten Dinge auch zusammenzuhalten.
Wie soll das gehen, wenn man jetzt einfach nur sagt, Gott ist barmherzig oder Gott ist die Liebe? Ja, das hat man ja tausendfach von den Kanzeln gehört. Da passiert doch nichts. Und übrigens macht man sich ja dann auch eine Vorstellung von Gott zu eigen.
Ja, aber das ist die christliche Vorstellung von Gott, finde ich. Also jedenfalls meine, dass solche Werte wie Barmherzigkeit, Solidarität, Gerechtigkeit, Miteinander sozusagen im Mittelpunkt stehen sollten. Und nochmal, es geht mir nicht darum, queere Menschen auszuschließen. Im Gegenteil, sie müssen eingeschlossen werden. Wir müssen von ihnen, mit ihnen, über sie selbstverständlich reden.
Und jetzt möchten Sie ja über die anderen reden, über die, die es befremdlich gefunden haben, die das Gefühl haben, das ist nicht mehr meine Kirche oder nicht mehr mein Christentum, wenn da so gesprochen wird.
Ja, es gibt ja Analogien auch im politischen Raum. Also das ist alles nicht weit weg, wenn wir auch darüber sprechen, wie ist es eigentlich mit dem AfD-Milieu zum Beispiel, mit Menschen, die sozusagen den demokratischen Grundkonsens aufkündigen. Ich befürchte und ich habe auch durchaus selber solche Erfahrungen gemacht, dass es da eine nicht kleine Zahl gibt, die man wahrscheinlich für diesen demokratischen Diskurs nicht mehr gewinnen kann. Es gibt aber vielleicht doch welche auch, die man vor allem durch Zuwendung, dadurch, dass man mit ihnen redet, dass man versucht, ihre Lage zu verstehen und zum Beispiel als Journalist in die Berichterstattung mit einzubeziehen, zurückgewinnen kann. Also mir geht es im Grunde um die Frage, benutzen wir Sprache als Waffe für Abgrenzung und für die Definition von Blasen oder benutzen wir Sprache, und ich finde, das ist gerade für kirchlich orientierte Menschen schon eine Aufgabe, als Mittel, andere mit hineinzunehmen, zu integrieren und sich verständlich zu machen.
An wen geht der Appell zuerst? An den Prediger, an Quinton Caesar oder an diejenigen, die die Kommunikation durch ihre verachtenden, diffamierenden, bedrohlichen Botschaften eigentlich unmöglich gemacht haben?
Klingt jetzt vielleicht ein bisschen einfach. Ich finde, es geht an alle und es geht vor allem an die große Gruppe der Schweigenden sozusagen in der Mitte. Wissen Sie, ich habe als Chefredakteur des ZDF 2018 mal mit dem Kollegen der ARD zusammen ein Gespräch mit AfD-Anhängern auf Einladung der AfD geführt in Dresden in einem großen Saal. Da waren 300-400 Leute da. Auf nichts in meiner journalistischen Laufbahn habe ich mich besser vorbereitet als auf diesen Dialog. Und das sollte nach Vorstellung der AfD sozusagen klar ein Tribunal werden über die Öffentlich-Rechtlichen. Ich hatte mich sehr gut vorbereitet. Ich habe mir genau angeguckt, sozusagen, was meine Widerparts in der Diskussion verbreitet hatten über die Demokratie, über Institutionen, über ihre Repräsentanten. Und ich habe versucht, diese Gesellschaftsordnung zu verteidigen mit selbstbewusstem Sprechen. Also es geht mir nicht darum, dass man sich irgendwie duckt und klein macht und diesen Gruppen etwas nicht zumutet, nicht entgegenkommt. Aber ich finde, wir müssen unsere Überzeugungen vertreten. Und die erstaunliche Erfahrung damals war, dass auf mein engagiertes Reden es spontan Beifall gab. Und jedenfalls ein Teil des Saals nachher auch zu uns kam und sagte, ja, das war doch gar nicht so schlecht. Und sogar, ich finde, ein bisschen absurderweise sagte, das sollten wir viel öfter machen. Es gibt schon auch Möglichkeiten zu sprechen und Räume für Dialog und man muss seine Überzeugungen auch vertreten.
Mit dem Journalisten und früheren ZDF-Chefredakteur Peter Frey spreche ich über die Nachwirkungen der Abschlusspredigt des Kirchentags. Wir haben ja häufiger in Gesellschaft politischen Prozessen erlebt, dass, das ist ja eigentlich das Wesen eines Prozesses, dass Forderungen, die vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren noch utopisch schienen, dann irgendwann möglich werden. Also ne, es war erstmal schon ein Riesenschritt zum Beispiel, dass Schwule und Lesben eine gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft eingehen konnten. Und dann dauerte es nochmal fast 20 Jahre, bis wirklich eine Gleichberechtigung da war, bis eine Ehe dann auch so heißen durfte. Es hat eben eine Weile gedauert, Menschen, die erstmal dagegen waren, davon zu überzeugen, dass ihnen gar nichts genommen wird.
So, das, aber
diese Zeit hat man ja eigentlich nicht.
Wir sprechen ja über eine gar nicht lange zurückliegende Vergangenheit. Also das
sind ja
alles ein paar Jahre ist das erst her. Und Gott sei Dank sind wir so weit mittlerweile. Ehrlich gesagt, der gesellschaftliche Aufruhr, den vielleicht manche gefürchtet haben, den manche auch versucht haben anzustiften, der ist doch ausgeblieben. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass für Familien es eigentlich nur ein Kriterium gibt, nämlich ob die zwei Menschen, die jetzt zusammenkommen, sich lieben, Verantwortung füreinander übernehmen und gemeinsam in ihr Leben gehen. Alles andere regt die Menschen überhaupt nicht auf.
So, das ist doch eigentlich ein Beispiel dafür, dass die Polarisierung gar nicht mehr eigentlich auf dem Themenfeld dann gar nicht mehr da ist.
Ich glaub,
aber
Sie
auch ein Beispiel für die Geduld, die man von denen, die schon früher hätten heiraten wollen, erwartet hat oder zugemutet hat.
Zumuten ist, glaube ich, der viel zutreffendere Begriff, weil wir dürfen uns ja nichts vormachen. Dadurch, dass es so lange gedauert hat, sind ja viele Leben zerstört worden,
Eben. Würde
ich sagen. Ja? Und insofern hat es wirklich viel zu lange gedauert. Ich bin mir auch nicht sicher, ob der Widerstand sozusagen aus der Tiefe der Gesellschaft kommt, so will ich das mal bezeichnen, oder ob hier nicht von Meinungsbildnern, von den Rändern her, von Institutionen, die angeblich für Moral zuständig sind, sozusagen Bilder aufgebaut werden und Bastionen gehalten werden, die in der gesellschaftlichen Realität schon längst überwunden sind. Trotzdem komme ich nochmal auf den Kirchentag und diese Provokation, wie ich es genannt habe, zurück. Provokation erzwingt Gegenposition. Das ist, glaube ich, das Wesen von Provokation. Darüber muss man sich im Klaren sein. Und eigentlich ist doch die Frage, ob man den gesellschaftlichen Fortschritt dadurch erzielt, dass man provoziert, sicher auch. Aber ich glaube auch, dass man sozusagen etwas Einladendes, Erklärendes hinzufügen muss. Ich muss an diesen Satz von Max Frisch denken, der irgendwann in seinen Tagebüchern geschrieben hat, man muss den Menschen die Wahrheit wie einen Mantel hinhalten, sodass sie hineinschlüpfen können. Das ist jetzt vielleicht ein Bild, das ein bisschen zu kuschelig ist und zu pathetisch und zu viel 50er Jahre. Ich glaube aber, da ist was dran und ich kann mich damit jedenfalls besser identifizieren als mit dieser zugespitzten Social-Media-Realität, wo jeder sozusagen nur für seine eigene Wahrheit kämpft.
Ja, man kann aber Menschen ja auch klar machen, indem du jetzt irgendwie kein Verständnis hast oder das alles befremdlich findest, diskriminierst du eigentlich weiter? Willst du das eigentlich?
Ja, das finde ich eine total berechtigte Frage. Aber ich würde sagen, der Ton macht die Musik. Also wenn man das so versucht, wie Sie die Frage eben gestellt haben, und zwar am besten in einem persönlichen Gespräch und ohne Zuspitzung und ohne vorhergehende Zuweisung von bestimmten Rollen als liberal und konservativ, als rückständig und progressiv, dann kann das vielleicht sogar gelingen. Am gelingendsten ist es übrigens in der Realität. Funktioniert es in der Realität? Und da fand ich übrigens das Gespräch mit dem Pfarrer sehr interessant, weil der da in der norddeutschen Tiefebene einfach seinen Job macht und offenbar viele Menschen auch hinter sich gesammelt hat. Und plötzlich bestehen die Fragen gar nicht mehr, die man hier stellen könnte.
Aber das ist ja kein Entweder-Oder, sondern es gibt persönliche Gespräche und es gibt eben auch die großen Foren. Und das war ja jetzt hier auch dadurch ein sehr großes Forum, dass diese Predigt im Fernsehen übertragen wurde, hier im Radio auch zu hören war. Es muss doch möglich sein, auch auf einer großen Bühne etwas Provozierendes zu sagen. Also warum? Ne, das wäre ja jetzt ein ganz schlechtes Zeichen, wenn der Prediger auf so einen Satz verzichten würde. Dann hätten ja die mit den Hassbotschaften gewonnen.
Ja, da würde ich Ihnen recht geben. Trotzdem interessiert mich sozusagen das Drumherum. Bleibt es bei diesem Satz oder werden Konsequenzen gezogen? Werden Konsequenzen für die Realitäten in der Kirche und in den anderen Institutionen unserer Gesellschaft gezogen? Welche Art von Vergangenheitsbewältigung, wenn ich das Wort mal so benutzen darf, geschieht eigentlich im Angesicht derer, die die befreiende Wirkung dieses Satzes in den letzten Jahren und Jahrzehnten eben nicht erfahren haben? All das, finde ich, gehört als Nacharbeit dazu. Sonst wäre es nur, wie soll ich sagen, ein sprachliches Ereignis gewesen.
Vorhin klang das schon mal bei Ihnen kurz in einem Nebensatz an, dass Sie das Zutrauen haben, dass Kirchen geeignete Institutionen sein könnten, um einen Rahmen zu bieten für ein zivilisiertes, auch kontroverses Gespräch. Glauben Sie das wirklich? Oder zeigt das hier nicht genau das Gegenteil, dass Religion da auch noch so ein Feuer reinbringt, so eine Schärfe reinbringt, die eher schädlich ist?
Ja, das kann sein. Und wir beobachten ja auch in beiden Kirchen, bei den evangelischen vielleicht noch ein bisschen mehr als bei den katholischen, eine ideologische Zuspitzung, wenn es um bestimmte Fragen geht, gerade um Themen wie Geschlechteridentität oder Abtreibung. Das hat ja in anderen Ländern, wenn wir in die USA schauen, eine enorme politische Ausstrahlung, diese Spaltung. Und da muss man eigentlich sagen, dass die christlichen Kirchen total gespalten sind und dass ein Teil der Kirche Trump hinterherläuft oder hinterhergelaufen ist, weil sie ihn als besten Anwalt sozusagen für eine rigide und rigorose Abtreibungspolitik angesehen haben. Daneben gibt es einen liberaleren Teil. Deutschland ist vielleicht von dieser Zuspitzung noch nicht so betroffen, obwohl ich manche Tendenzen sehe, die natürlich auch mit dem Auszug der Liberalen in den Kirchen zusammenhängt, die in eine solche Richtung führen könnten. So, nach diesem langen Vorspruch muss ich trotzdem sagen, wo, wenn nicht in der Kirche, wo man sich versammelt als Christen, im Angedenken an den Religionsstifter, der nicht nur mit dem flammenden Schwert gesprochen hat, das haben Sie am Anfang gesagt, Frau Florin, sondern der eben doch auch eine Botschaft der Brüderlichkeit und des Miteinanders, der Barmherzigkeit, des Blicks auf die Schwachen verkündet hat. Wo, wenn nicht dort, sollten wir denn über diese Spaltungen hinweg reden können?
Aber das war ja genau der Punkt. Der Jesus, der dort in der Predigt lebendig wurde, war ja genau der, der für die gesprochen hat, die bisher übersehen waren.
Ja.
Also wie soll man anders drüber sprechen, als wenn es um Ungerechtigkeit geht, mit einem gewissen Zorn und mit einem gewissen konfrontativen Stil. Also wie wäre der einladende Stil, wie wäre der weiche Mantel, von dem Sie vorhin gesprochen haben?
Vor allem dadurch, dass man solche Themen nicht als Eintagsfliege sozusagen behandelt, sondern dass man es wirklich in die Breite trägt. Und dass es zum Alltag wird in der Institution, in den Gruppen, bei all denen, die sich sozusagen zugehörig fühlen.
Nun erleben wir ja auch hier in den öffentlich-rechtlichen Sendern, dass gerade beim Thema Gender kaum noch ein vernünftiger Stil möglich ist, sondern die einen wollen es uns verbieten, die anderen sagen, ihr sprecht nicht inklusiv genug, ihr schließt immer noch Menschen aus. Womit erklären Sie sich, dass es gerade bei diesem Thema so verhärtete Fronten gibt?
Ich erkläre es mir damit, dass unsere Welt insgesamt sehr kompliziert geworden ist und dass wir beim Klimawandel angefangen, aber eben längst nicht nur dort, sondern bei den Themen der globalen Ungerechtigkeit, der finanziellen Ordnung. Corona ist jetzt sozusagen als großes Ausrufezeichen dazugekommen, was uns bevorstehen könnte, wenn eine richtige Pandemie ausbricht. Die Globalisierung führt sehr viele Menschen sozusagen an den Rand dessen, was sie noch begreifen können, wo sie einen Platz finden in der Welt, in der sie leben, dass im Vergleich dazu diese sprachlichen Themen überaus einfach sind und sozusagen, ja, ich würde fast sagen, verführerisch einfach sind, um Positionen festzulegen und sich auf die eine oder andere Seite zu schlagen.
Naja, aber hinter der Sprache steht ja auch eine bestimmte Vorstellung von guter und richtiger und im religiösen Raum dann auch gottgewollter Ordnung.
Ja, das verstehe ich, aber trotzdem plädiere ich hier für ein bisschen Geduld, vielleicht auch für ein bisschen Demut, für Abrüstung und eben dafür, und dass diese Forderung richte ich an beide Seiten sozusagen, Räume zu lassen, in denen sich die Dinge so entwickeln können.
Sie selber sind Katholik. Welchen Satz, der im Gedächtnis bleibt, wünschen Sie sich bei der Abschlusspredigt des Katholikentags im nächsten Jahr? Was können die Katholiken jetzt besser machen? Ihrer Ansicht nach?
Ich fände gut, wenn es ein klares Bekenntnis dafür gäbe, dass die Kirche es nun erlaubt, dass Homosexuelle sich die Ehe versprechen im kirchlichen Rahmen und im kirchlichen Raum. Und wenn damit ein Schuldbekenntnis verbunden wäre, was man Katholikinnen und Katholiken angetan hat, dadurch, dass man es jahrhundertelang nicht zugelassen hat, dass Menschen sich zu ihrer sexuellen Identität bekennen konnten und unter den Segen der Kirche stellen konnten.
Und dann gäbe es keine Hassbotschaften?
Doch, die muss man dann aushalten.
Provokation erzwingt Gegenpositionen, sagt der frühere ZDF-Chefredakteur Peter Frey. Er kritisiert die Abschlusspredigt des Kirchentags, obwohl er das Anliegen teilt.